Hekigan Roku Nummer 29. Daisuis, es wird mit den anderen vergangen sein. Ein Mönch fragte Daisui: Wenn das Kalpa-Feuer aufflammt und der große Kosmos zerstört ist, möchte ich wissen, ob es vergeht oder nicht vergeht. Sui sagte: Es wird vergehen. Der Mönch sagte: Dann wird es mit dem anderen vergangen sein. Sui sagte: Es wird mit dem anderen vergangen sein. Setschus Gedicht. Blockiert durch die doppelte Barriere, fragte der Mönch aus dem Herzen des Kalpa-Feuers. Wunderbar die Worte: Es wird vergehen mit dem anderen. Tausende von Meilen wanderte er vergeblich auf der Suche nach einem Meister. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Wurde neulich gefragt oder gebeten, ein paar religiöse Statements abzugeben. 5 Sätzen auf die Frage: Wie bewahre ich mit meiner religiösen Haltung meine Hoffnung? Und wie vermittle ich Hoffnung an andere? Und dieses Koran passt sehr schön dazu, finde ich. Ich habe dann dazu nichts geschrieben. Ich habe die Aufgabe an jemand anders weitergegeben, der damit mehr anfangen konnte als ich, dem etwas dazu einfiel. Mir fällt dazu nichts ein. Ich habe keine Hoffnung, die ich aus meiner religiösen Haltung ziehe. Und weil ich diese Hoffnung nicht habe, kann ich sie leider auch niemand weitergeben. Und wenn wir das so hören, als erstes klingt das wie ein Defizit. Wenn wir hören, eine Lage ist hoffnungslos, dann ist das der Zeitpunkt, wo man aus dem Fenster springt oder sich die Kugel gibt oder was auch immer. Der Mönch lebte lange, lange Zeit vor der Verfügbarkeit von modernen Nachrichtenverbreitungssystemen in einer noch nicht so globalisierten Welt. Wahrscheinlich auch nicht über irgendeinen Social-Media-Kanal mitgekriegt, was gerade in der Welt passiert. Aber er fragt, wenn das Kalpa-Feuer aufflammt und der große Kosmos zerstört ist, möchte ich wissen, ob es vergeht oder nicht vergeht. Wenn man heutzutage die Nachrichten guckt, dann kommt es einem so vor, als wenn die Welt in Flammen steht. Das Kalpa-Feuer brennt schon. Und wenn wir vielleicht auch noch glauben, dass das jetzt noch nicht sofort alles verbrennt, dann besteht doch eine große Chance, dass es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht in 100 Jahren passiert. Der Klimawandel ist aller Wahrscheinlichkeit schon lange da. Und genauso wahrscheinlich ist es, dass es nicht rechtzeitig möglich sein wird, ihn aufzuhalten und größere Schäden zu verhindern. Das Kalpa-Feuer brennt. Der Mönch hat nicht unsere Nachrichtenlage, aber so wie die Welt sich für ihn darstellt, ist es existenziell genau die gleiche Situation. Er lebt in China und unabhängig davon, wie weit das von uns entfernt war, natürlich gab es auch in China zu der damaligen Zeit dauernd Katastrophen. Also, sehr beliebt, Bürgerkriege, Aufstände, dann sehr regelmäßig Hungerkatastrophen, Hungersnöte, Seuchen. In Kombination mit den vorhergehenden Katastrophen dann auch noch staatliche Verfolgung. Denn von Zeit zu Zeit haben die Berater des Kaisers ihm immer nahegelegt, diesen Buddhismus-Krams verbieten zu lassen. Übrigens aus sehr naheliegenden Gründen. Denn es haben sich große Teile der Bevölkerung damals dem Wirtschaftsleben entzogen und sind in die Klöster gezogen. Und ihre Arbeitskraft stand dem Staat nicht mehr zur Verfügung. Weder um das Land zu verteidigen, noch um das Land zu bebauen. Also wurde von Zeit zu Zeit der Buddhismus, wenn wieder zu viele Leute dahin abgewandert waren, verboten. Und die Tempel wurden geschlossen, die Klöster oder angezündet, was auch immer. Und es war erstmal nicht mehr möglich, Buddhismus irgendwie zu praktizieren. Es wird gesagt, die Zen-Schule sei damals ein wenig im Vorteil gewesen gegenüber den anderen buddhistischen Schulen, weil sie relativ flexibel war. Andere Schulen haben eine enge Bindung auch an ihre Strukturen, an äußere Formen. Die müssen halt einen ganz bestimmten Tempel haben. Die müssen ganz bestimmte Formen haben, mit denen sie üben. Das heißt, wenn man sich die Haare nicht mehr scheren kann, das war natürlich sofort verboten, sobald der Buddhismus verboten wurde, dann kann man auch nicht mehr richtig praktizieren in vielen Schulen. Die Zen-Schule, wird gesagt, hat sich damit nicht besonders schwer getan. Die haben dann einfach den offiziellen Tempel, das offizielle Kloster verlassen, sind irgendwo hingezogen, haben sich die Haare wachsen lassen und haben so für sich hingeübt. Und entgingen so der staatlichen Verfolgung. Trotzdem eine existenzielle Notsituation. Das Kalpa-Feuer flammt auf. Und wahrscheinlich hat der Mönch irgendeine Form von Schrecklichem erlebt. Also sei es Hungersnot, Bürgerkrieg, Seuche, Buddhistenverfolgung. Was die Frage in ihm stellt, wo kann ich jetzt, wo alles so schlecht läuft in der Welt, wo kann ich jetzt noch eine Hoffnung finden, die mir hilft, durchzuhalten sozusagen? Was kann mich noch motivieren? Was kann mir noch Kraft geben? Gibt es irgendetwas, was dieser Zerstörung nicht ausgesetzt ist? Er fragt nach dem S. S ist natürlich der Dharmakaya. Gibt es nur im Mahayana. Das ist der unzerstörbare Buddha-Körper. Es gibt drei Körper eines Buddha. Im Mahayana gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, bis auf die Tatsache, es gehört dazu. Es gibt ein Dharmakaya, der ist überpersönlich und unzerstörbar, ungeboren und deswegen auch ohne Tod. Also inmitten der Welt, seiner Welt, die in Flammen steht, sucht der Mönch nach einem Strohhalm, womit er sich daraus ziehen kann. Und hat gefunden in den buddhistischen Lehren den Dharmakaya. Ungeboren, unzerstörbar, unvergänglich, frei von Krankheit, frei von Alter, frei von Leiden. Daran kann ich mich also festhalten. Denkt der Mönch und fragt also den Meister Daisui, ob er ihm das bestätigen kann. Eigentlich weiß er die Antwort aus den buddhistischen Schriften. Wahrscheinlich rezitiert er ein bestimmtes Sutra jeden Tag, wo das vorkommt, dass der Dharmakaya unvergänglich ist. Aber ganz sicher ist er seiner Sache nicht. Er ist sich nicht ganz sicher, dass es wirklich sich so verhält mit dem Dharmakaya. Und deswegen fragt er zur Sicherheit nochmal nach. Vergeht der Dharmakaya, wenn die Welt in Flammen steht? Oder ist der Dharmakaya davon unberührt? Und dahinter steckt natürlich, er möchte sich an diesem Dharmakaya festhalten. Das ist sein Fels in der Brandung. Simon & Garfunkel, I am a rock, and a rock feels no pain. Ich möchte einen Punkt finden in dem brennenden Universum, das leidfrei ist. Und daraus will ich meine Hoffnung ziehen. Daisui sagt, es wird vergehen. Das ist nicht das, was der Mönch hören wollte. Er wollte eigentlich eine Bestätigung, dass der Dharmakaya der sichere Ort ist. Ein sicherer Trittstart, frei von Leiden, frei von Zerstörung, frei von Vergänglichkeit, frei von Alter und Tod. Also fragt er nochmal nach. Dann wird es mit dem anderen vergangen sein. In der Hoffnung, dass Sui sagt, was habe ich ihm gesagt? Nee, natürlich umgekehrt. Sagt er aber nicht. Dann bestätigt das nochmal. Es wird mit dem anderen vergangen sein. Wenn man die Mahayana-Lehre zugrunde legt, dann ist Daisuis Antwort falsch. Nicht korrekt. Philosophisch. Fehlerhaft. Also, was er da sagt, stimmt nicht. Die Mahayana-Philosophie, Theorie, sagt tatsächlich, der Dharmakaya ist unvergänglich. Aber Daisui verneint das, erläutert das. Warum macht er das? Weil er die buddhistische Lehre nicht kennt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass er die nicht kennt. Als buddhistischer Meister. Und wahrscheinlich ist ihm auch aufgegangen, in was für eine Verfassung der Mönch ist, der zu ihm kommt. Und warum der auf seiner Frage insistiert. Und es ist ihm vollkommen klar, ich kann ihm die buddhistisch korrekte Antwort geben. Nein, nein, nein. Der Dharmakaya bleibt erhalten, immer. Und das nützt meinem Besucher überhaupt nichts. Es verschärft sein Problem. Man könnte also sagen, Daisui lügt. Sagt die Unwahrheit. Aber für einen Zen-Meister gibt es keine objektive Wahrheit, sondern es gibt nur das, was wirkt. Wirklichkeit ist das, was wirkt. Also, was er sagt, lässt sich nicht in eine Kategorie einsperren von wahren oder falschen Aussagen, sondern er benutzt seine Freiheit zu erkennen, was die Situation ist und welche Wahrheit dieser Mönch braucht. Es ist eben nicht die Wahrheit des Mahayanas, es ist das Gegenteil. Eigentlich fragt der Mönch auch, wie er seine religiöse Haltung bewahren kann. Und er erwartet, dass Daisui als Fortgeschrittener, als Meister, diese Hoffnung an ihn jetzt vermittelt. Die ganze Welt brennt. Gib mir irgendetwas, woran ich mich festhalten kann. Kommt nicht nur in diesem Koran vor, kommt in ganz vielen Korans vor. Mönche kommen zu Meistern, stellen irgendeine Frage und sie bekommen keine Antwort, mit der sie etwas anfangen können. Tausende von Meilen wandert er vergeblich auf der Suche nach einem Meister. Alles, was der Mönch sucht in dieser Situation, bekommt er nicht. Er bekommt keine Hoffnung, er bekommt keine Bestätigung. Und Daisui lässt ihn einfach Im Regen stehen hilft ihm nicht. Das ist nicht besonders nett. Denken wir. Was würden wir tun? Was würde ich tun? Also erstmal würde ich wahrscheinlich bei der technischen, buddhistisch-philosophischen Antwort bleiben. Ja, natürlich, der Dharmakaya ist unvergänglich. Und ich würde vielleicht denken, damit tue ich dem Mönch einen Gefallen. Oh, der möchte doch so gerne, dass es etwas Unvergängliches gibt. Soll ich ihn noch geben und bestätigen? Und tatsächlich würde ich dem Mönch das vielleicht sagen. Und er würde auf einmal anfangen zu strahlen und sagen, ja, 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 alles vergeht, aber nicht der Dharmakaya. Danke, 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 danke. Und würde weggehen und es würde ihm erstmal besser gehen. Ich bezweifle aber, dass es ihm langfristig besser gehen würde. Die alten Zweifel würden wieder zurückkommen. Und wenn er dann weiter wieder sieht, wie die Welt brennt, dann würde sich die Frage stellen, okay, vielleicht ist der Dharmakaya unvergänglich, aber was nützt mir das? Was habe ich davon? Habe ich irgendeinen Anteil an dieser Unvergänglichkeit? Denn das ist ein anderer wichtiger Punkt, der auch dazu gehört. Der Dharmakaya ist unpersönlich. Es ist zwar schön und gut, dass der unzerstörbar ist, aber damit kann ich als Person nichts anfangen. Mein existenzielles Problem, dass ich sterben muss, dass ich altere, dass ich Umständen ausgesetzt bin. All diese Probleme, die ich als Person habe, die werde ich nicht los durch den Dharmakaya. Dem Dharmakaya ist das egal. Aber die Person, die leidet, ich, die hat nichts davon. Ich leide, nicht der Dharmakaya. Also diese ganze komplizierte Konstruktion, die der Mönch sich ausgedacht hat, nützt gar nichts. In anderen Religionen, in fast allen anderen Religionen, mit wenigen Ausnahmen, ist Hoffnung total zentral. Ganz wichtige Sache. Und auch im Buddhismus spielt sie eine wichtige Rolle, eher implizit als explizit, weil Menschen mit ihren existenziellen Problemen sich eine Wunderlösung erhoffen. Das Christentum hat sich im Römischen Reich unter anderem deswegen wahrscheinlich so gut verbreitet, war so erfolgreich, weil es zur Zeit, als es sich verbreitete, eine Sklavenhaltergesellschaft war. Und ein Großteil der Bevölkerung waren Sklaven mit einer ziemlich schlechten Lebensperspektive. Man hatte die Chance, sich frei zu kaufen, unter Umständen irgendwann. Man konnte sogar ein Freigelassener werden. Das heißt, dann wurde man von den eigenen Herren, Herrschaften freigelassen und konnte ja nicht wirklich ganz weit aufsteigen gesellschaftlich, aber man konnte reich werden. Haben auch ganz viele gemacht. Es war dann eine Klasse von Neureichen, die nie so richtig ganz anerkannt wurden, aber zumindest sich alles kaufen konnten. Aber für die meisten Leute, für die meisten Sklaven, gab es diese Perspektive nicht. Sehr unwahrscheinlich. Eine hoffnungslose Situation in ihrem Leben. Da kam das Christentum gerade recht, denn das Christentum hat eine Hoffnung gegeben. Vielleicht sind deine Umstände in diesem Leben nicht so toll. Aber wenn du stirbst und an Jesus glaubst, dann wirst du in den Himmel fahren. Und da wird es dir dann gut gehen, egal was für eine Position du hier in dieser Welt hattest. Genauso mittlerweile implizit im Buddhismus die Hoffnung auf eine gute Wiedergeburt. Die Hoffnung darauf, dass Sachen, die total ungerecht sind, guter Mensch leidet, schlechter Mensch führt ein super Leben, dass sie irgendwann wieder gerade gezogen werden. Und da verzichtet man dann auf einen Gott, der das tut, und erfindet dafür ein Karma-Gesetz, was dafür sorgt, dass das alles schon am Ende ausgeglichen wird. Und dass mir, der ich in schlechten und ungünstigen Lebensumständen lebe, oder der gerade Leiden erfährt, obwohl ich doch meiner Ansicht nach das nicht verdiene, dass mir auf der anderen Seite eine Art Entschädigung bereitsteht. Also, dass letztendlich dieses Leiden, was ich erlebe, nur temporär ist, dass es nicht echt ist und dass ich dafür irgendetwas kriege. Das kann ich nicht erzwingen, das kann ich nur erhoffen. Und natürlich wünschen wir uns alle so etwas, dass jemand uns so eine Hoffnung gibt. Wenn wir nicht durchschauen, was wir damit eigentlich anrichten mit unserem Leben. Nietzsche sagt über Leute, die einem von künftigen Leben nach dem Tode erzählen, dass sie Giftmischer sind. Ein hartes Wort. Warum Giftmischer? Was meint er damit? Letztendlich sagt er, wenn ich diese Perspektive einnehme, das formuliert er vielleicht etwas anders, aber so würde ich es mal interpretieren, wenn ich diese Perspektive einnehme, dass es irgendeine Hoffnung in der Zukunft gibt, dann trenne ich mich von meiner Wirklichkeit jetzt. Und zwar setze ich meine einzige Chance, glücklich zu sein, das kann ich nämlich immer nur jetzt und hier, aufs Spiel für die Perspektive einer versprochenen zukünftigen Glückseligkeit, die vielleicht eintritt, wahrscheinlich aber eher nicht. Wenn man sich anguckt, was die Religionen mir versprechen, insbesondere der Himmel nach dem Tod, ja, das klingt ziemlich attraktiv. Für uns mittlerweile ein bisschen langweilig, zu wenig Sex und Rock'n'Roll, aber aus der Perspektive eines Sklaven war das einfach eine tolle Sache. Ich werde nicht mehr schikaniert, ich habe genug zu essen, ich muss keine Angst mehr haben. Und für diese Perspektive in einer fernen Zukunft, dafür bin ich bereit, alles in Kauf zu nehmen, was ich jetzt gerade erlebe, und meine Hoffnung trotzdem aufrechtzuerhalten. Diesen Standpunkt einzunehmen bedeutet tatsächlich, mein Ich erleben im Hier und Jetzt wegzuwerfen. Mein Potenzial jetzt und hier frei zu werden, wegzuwerfen. Es ist genau die gleiche Geschichte, auch im Buddhismus wieder, tritt auch sehr oft in Zen-Geschichten, dass Leute darüber sprechen, dass sie irgendwann in einem wie fernen Tag in der Zukunft Bruderschaft erlangen. Möglichst nicht in diesem Leben, weil das traue ich mir nicht zu. Also muss ich einfach in diesem Leben nur darauf hinarbeiten und irgendwann ganz am Schluss bekomme ich das. Das ist eine Hoffnung. Klingt erstmal gut, klingt motivierend. Ganz viele Buddhisten praktizieren so und nehmen dafür in Kauf, dass sie sagen, Befreiung ist nichts für dieses Leben. Das werde ich vielleicht im nächsten Leben packen. Ich habe mal diese ungünstige Wiedergeburt als Frau losgeworden bin, wie man das in vielen Gegenden noch glaubt. Zum Glück nicht allen. Und wenn ich meine Lebensumstände, die ich jetzt habe, dass ich vielleicht eine Familie habe, was aus buddhistischer Sicht eigentlich auch ungünstig ist, also Kinder und einen Partner, eine Partnerin. Wenn das alles mal weg ist, dann werde ich in einer fernen Zukunft Befreiung erlangen, Bruderschaft erlangen. Jetzt ist das leider nicht möglich. Das ist auch so ein Prinzip. Hoffnung. Eine in die Zukunft gesetzte Hoffnung, die umgekehrt bedeutet, jetzt geht's gerade nicht. Und die Situation, so wie sie jetzt gerade ist, mit der muss ich eigentlich auch nicht klarkommen. Die blende ich einfach aus. Das ist jetzt gerade mal so. Das war gerade schlecht. Aber das macht nichts. Irgendwann in der Zukunft werde ich befreit sein. So funktionieren alle Religionen, die uns eine große Zukunft im nächsten Leben oder Wiedergeburten oder sonst was versprechen. Das ist im ersten Moment, wie gesagt, vielleicht eine Motivation. Aber eigentlich ist es so wie ein Bonbon, was man einem kleinen Kind gibt, was gerade quengelig ist. Funktioniert ja, deswegen kann man das auch mal machen. Und wir können auch natürlich mit Menschen so umgehen. Wir müssen uns aber dann auch im Klaren sein. Eigentlich bedeutet es, dass wir sie gerade wie kleine Kinder behandeln. Wir trauen ihnen nicht zu, dass sie selbst die Befreiung hier und jetzt und in diesem Leben finden können. Also, jemand keine Hoffnung zu machen, klingt grausam, bedeutet aber eigentlich sehr viel Respekt. Ich weiß nicht, ob Dai Sui das mit jedem gemacht hätte. Vielleicht hat er einfach bei diesem Mönch gesehen, das ist jemand, mit dem kann ich das machen. Dem muss ich kein Bonbon geben. Dem kann ich wirklich die Wahrheit, die er gerade braucht, geben. Dem kann ich wirklich sagen, so etwas wie deinen unzerstörbaren Dharma-Körper, der dich rettet, das gibt es nicht, dieses Rettungsboot. Wir gehen natürlich nicht nur mit anderen so um, dass wir ihnen Hoffnung machen, sondern auch mit uns selbst. Und letztendlich bedeutet das, dass wir mit uns selbst auch wie mit kleinen Kindern umgehen. Ist auch nicht schlimm. Wir sind manchmal kleine Kinder, manchmal brauchen wir das. Aber es ist wichtig, sich das klar zu machen, was man da gerade macht, was ich da gerade mit mir mache, was ich gerade mit anderen mache. Und dass das, was der Betreffende, die Betreffende sich davon verspricht, nicht eintreffen wird, dass es nicht funktionieren kann. Dieses existenzielle Problem, dass die Welt brennt, dass die Situation so ist, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie in einer idealen Zukunft sein könnte, wird dadurch nicht gelöst. Andersrum kann man natürlich die Frage stellen, wie wird das denn gelöst? Wie kann ich denn damit umgehen, wenn die Welt brennt? Wenn ich darauf verzichte, zu sagen, ja, ja, Dharmakaya ist das egal. Wie kann ich damit umgehen? Eine Antwort ist, die auch Schwierigkeiten mit sich bringt, jede Schneeflocke fällt genau richtig. Wird gerne genommen als Satz für Kalligrafien. Das Bild ist klar und eingängig. Man guckt aus dem Fenster, fallen die Schneeflocken runter und man sieht, wie sie so langsam alle zu Boden fallen. Jede Schneeflocke hat ihren eigenen Weg, eigene Geschwindigkeit und findet den eigenen Platz, wo die Schneeflocke zur Ruhe kommt. Das ist auch nur ein Bonbon. Weil natürlich, das klingt sehr schön. Aber die Frage ist, kann ich das wirklich so sehen? Kann ich mir die Nachrichten angucken und sagen, ja, ja, die Schneeflocke fällt genau richtig. Klimawandel, Rechtsruck, alles gut. Das muss so sein. Also mit dem einfachen schönen Bild von den fallenden Schneeflocken ist es nicht getan. Vielleicht ist es besser, zu versuchen herauszufinden, was dieses Bild von den Schneeflocken meint. Wenn da gesagt wird, es fällt genau richtig. Fällt genau richtig impliziert bei uns, das ist ja alles gut. Man kann sich mal die Frage stellen, wie sieht es denn aus, wenn eine Schneeflocke falsch fällt? Fällt die nach oben? Hat die falsche Farbe? Bleibt die in der Luft stehen? Schmilzt die unterwegs? Wenn man darüber nachdenkt, wird einem schnell klar, sowas wie richtig oder falsch gibt es bei Schneeflocken nicht. Die fallen einfach genauso, wie sie fallen. Und deswegen haben wir auch kein Problem damit, was Schneeflocken machen. Bei dem Rest der brennenden Welt fällt uns das nicht so einfach, weil da haben wir sehr klare Definitionen davon, wie sich die Dinge zu verhalten haben. Also wie die Schneeflocken eigentlich fallen müssten. Jeder von uns hat irgendeine Vorstellung davon, mal mehr, mal weniger. Und wenn die realen Schneeflocken des Weltgeschehens sich nicht so verhalten, wie wir erwarten, dass es richtig wäre, dann fangen wir an zu leiden und wehren uns dagegen. Und dann kommen wir in den Streit mit der Wirklichkeit. Denn dann erleben wir zwei Welten. Einerseits die Welt, die tatsächlich ist, das, was passiert, das, was wir in den Nachrichten sehen und das, was in unserem Kopf ist, was die Idealwelt ist. Und diese zwei Welten versuchen wir dauernd in Übereinstimmung zu bringen. Wir versuchen, die Außenwelt so anzupassen, dass sie zu unserer Innenwelt passt. Je weiter die beiden voneinander entfernt sind, desto anstrengender ist das. Das ist unglaublich anstrengend. Und trotzdem ist uns diese Übereinstimmung der Welten unglaublich wichtig. Das ist das, was Kant würde es vielleicht das moralische Gesetz in mir nennen, mit der Außenwelt übereinstimmt. Wenn das nicht klappt, wenn das nicht in Übereinstimmung ist, dann fangen wir an, Hilfskonstruktionen einzubauen. Also eine Hilfskonstruktion ist zum Beispiel, dass das vielleicht im Moment gerade so ist, aber sich automatisch korrigieren wird. Also wenn man jetzt gerade einen ungeeigneten Darsteller des amerikanischen Präsidenten hat und sich das alles so anguckt, das kann doch alles nicht sein, dann fangen wir an, uns ein Weltbild dazu zu bauen, in dem es klar ist, dass das nach kurzer Zeit aufhören wird. Dass irgendjemand dem ein Ende machen wird und danach wird wieder alles gut. Oder wir reduzieren unsere Ansprüche nach und nach. Also wir sagen, das ist vielleicht so schlimm, aber immerhin haben wir gut zu essen, ne? Das heißt, wir verändern letztendlich den Raum, den wir betrachten. Auf jeden Fall ist dieser Versuch, diese beiden Welten übereinander zu kriegen, unglaublich aufwendig. Und wenn wir uns die Frage stellen, was eigentlich Leiden ist, nach buddhistischer Definition, es ist genau das. Es ist das Problem, dass die Ist-Welt und die Wunschwelt nicht übereinstimmen. Und je weiter die auseinander liegen, desto größer ist die Spannung zwischen den beiden und desto größer ist das Leiden. Wenn man das versteht, das Prinzip, dann versteht man auch, warum Hoffnung ein Problem ist. Weil Hoffnung bedeutet, dass ich neben der Ist-Welt immer noch irgendwo in meinem Hinterkopf die Soll-Welt aufbewahre und ständig versuche, diese beiden Welten in Harmonie zueinander zu bringen. Das ist das, was ich nicht ertragen kann, dass ich die äußere Welt, die im Kalpa-Feuer brennt, nicht so verhält, wie ich mir das in meinem Kopf, in meinem Herzen vorstelle. Was passiert, wenn ich keine Hoffnung mehr habe? Heißt es dann, dass ich keine Motivation habe, irgendetwas zu tun? Heißt es dann, dass ich mich um nichts mehr kümmere? Lasse ich dann einfach die Welt so vor sich hin eiern? Kann ja eh nichts ändern. Ist halt so. Das ist natürlich etwas, was dann oft behauptet wird, dass das die Konsequenz wäre. Und das steckt bei uns so tief drin, dieses Denken, dass wir das wirklich ohne Nachfrage glauben. Also wenn ich sowas wie Hoffnung nicht habe, dann heißt das ja eigentlich, dass ich ein Nihilist bin und dass mir die ganze Welt egal ist. Ich würde mal behaupten, es ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt einen Spruch im Buddhismus über Bodhisattvas. Auch wenn die Sonne im Westen aufginge, gibt es für einen Bodhisattva nur einen Weg. Das heißt, ein Bodhisattva ist nicht an seine Hoffnung gebunden, ob er es schafft, in seinem Leben alle Wesen zu erretten, was sein Job ist, ist ihm eigentlich egal. Es beeinflusst nicht sein Tun. Das heißt, er wird auch nie in die Situation kommen, dass er die Flinte ins Korn wirft, weil das ja sowieso alles sinnlos ist. Sinnlos, sinnvoll sind die gleichen Kategorien wie Hoffnung in diesem Zusammenhang. Der Bodhisattva kümmert sich nicht darum, ob er erfolgreich sein wird. Er kümmert sich nicht darum, ob das jetzt irgendwie klappen wird, ob er auch nur ein einziges Wesen befreien kann. Er agiert auf der Basis der Wirklichkeit. Er verzichtet darauf, sich eine Wunschwelt zu basteln und arbeitet trotzdem auf dieser Grundlage für die Befreiung aller Wesen. Und das bedeutet gleichzeitig für die eigene Befreiung. Das kann man in Wirklichkeit gar nicht trennen. Also wenn ihr feststellt, dass ihr etwas Hoffnung gerne hättet und euch irgendetwas sucht, was euch Hoffnung gibt, oder wenn ihr verzweifelt seid, weil ihr so etwas nicht findet, dann könnt ihr nochmal darüber nachdenken, vielleicht mal kurz reflektieren, ob das wirklich so schlimm ist, dass es diese Hoffnung nicht gibt und ob ihr diese Hoffnung wirklich braucht. Denn das ist ganz klar, im Buddhismus geht es nicht um Hoffnung, sondern es geht darum, herauszufinden, wie ich hier und jetzt in diesem Körper, in dieser Situation, in dieser Wirklichkeit frei sein kann. Nicht in einer fernen Zukunft und nicht aufgrund des Eingreifens irgendwelcher Götter oder irgendwelcher Wunder. Wie bewahre ich mit meiner religiösen Haltung meine Hoffnung? Und wie vermittle ich Hoffnung an andere? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich brauche keine. Und ich hoffe, andere brauchen sie auch nicht. Vielen Dank.